Also in den letzten Jahren ist mir Gentechnik insbesondere im Supermarkt begegnet. Euch vielleicht auch. Wenn ihr nämlich darauf achtet, dann steht auf ganz vielen Produkten drauf, frei von Gentechnik oder eben Gentechnik frei. Das soll dann ein Ausweis von guter Qualität sein. Also man will dann sagen, also da ist nichts mit Gentechnik, weder die Tiere, die meinetwegen die Kühe, von der die Milch kommt, die haben etwas mit Gentechnik gegessen oder damit zu tun gehabt, oder irgendwie anders hat der Gentechnik eine Rolle gespielt. Das ist bei manchen Leuten eben eine große Abneigung gegenüber Gentechnologie, zum Teil deshalb, weil man sagt, das ist ja etwas Künstliches. Also das heißt, man möchte, und das ist ja seit den letzten 20 Jahren ein großer Trend, man möchte etwas Natürliches haben und Gentechnologie ist dabei künstlich. Vor 20 Jahren sah die Sache ganz anders aus. Da gab es eine große gesellschaftliche Diskussion in Deutschland über die Vorteile der Gentechnologie, insbesondere in der Medizin, also was den Menschen betrifft. Die große Diskussion damals war die Forschung an sogenannten Stammzellen. Es gab da einen Professor Brüstle, den gibt es bis heute immer noch, der hat damals sehr in der Öffentlichkeit immer wieder dafür geworben und gesagt, also wenn es möglich ist und wenn der Staat das erlaubt, dass wir an menschlichen Stammzellen forschen dürfen, dann werden in den nächsten Jahren zahlreiche Krankheiten besiegt werden, weil wir eben da direkt an der Wurzel ansetzen können. Also so unterschiedliche Einschätzungen, einmal im Bereich der Humanmedizin, einmal im Bereich der Lebensmittel. Da fragt man sich natürlich, wie ordnet man das jetzt ein? Also was macht man denn dazu? Oder auch was hat das denn zu tun, einmal mit der Bibel, was hat das zu tun mit Krankheit und Gesundheit? Und das ist ein relativ großes Feld. Weil erst einmal müssen wir ja sehen, dass Gene sind von Gott geschaffen. Also insofern haben die auch mit der Bibel zu tun. Wenn wir im 1. Mose 1 lesen, Gott hat den Menschen geschaffen und auch die Pflanzen und die Tiere, dann hat er all diese Lebewesen mit einem genetischen Code geschaffen. Also das heißt, überhaupt das, was Gott sagt, dass sich Tiere und Menschen und Pflanzen fortpflanzen sollen, funktioniert ja überhaupt nur, weil es die Genetik gibt. Also das ist ja uns wahrscheinlich allen klar, dass in jeder einzelnen unserer Körperzellen, das sind ja Milliarden, ist eine Kopie der Erbinformation, das heißt der Information, wie unser Körper aufgebaut ist. Und natürlich muss jetzt der Körper auch noch irgendwie funktionieren. Nicht jede Zelle kann ja einen eigenen Menschen entwickeln. Und deshalb sind viele Gene in den einzelnen Zellen abgeschaltet. Also das heißt, nicht alle Gene sind in allen Zellen angeschaltet, sondern manche sind abgeschaltet. Und deshalb bleiben bestimmte Zellen Hautzellen und andere sind dann Nierenzellen und andere sind Leberzellen und andere sind Herzzellen, obwohl die gesamte Erbinformation in jeder dieser einzelnen Zellen enthalten ist. Also das heißt, Gott hat in gewisser Weise Gentechnologie betrieben, hat die Grundlage für Gentechnologie überhaupt erst möglich gemacht, nämlich, dass wir Gene in unserem Körper haben. Und das Geniale daran ist, diese Gene zum allergrößten Teil sprechen dieselbe Sprache. Auch das ist die Grundlage, ohne die Gentechnologie gar nicht möglich wäre. Also wenn jeder Organismus eine andere Sprache hätte, dann könnte man da keine Gene austauschen. Man müsste alle einzelnen Organismen einzeln erforschen. Das wäre viel zu komplex, viel zu aufwendig. Das kann man gar nicht machen. Mit Sprache meine ich natürlich keine gesprochene Sprache, sondern eine chemische Sprache. Also manche wissen wahrscheinlich, dass die Erbinformation kodiert ist, das heißt aufgeschrieben ist, in chemischen Buchstaben. Also es gibt dann 4 chemische Buchstaben. Man spricht ja auch von der Desoxyribonukleinsäure, in der das aufgeschrieben ist. Und diese Desoxyribonukleinsäure ist bei fast allen Lebewesen gleich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Genabschnitt nehme von einem anderen Organismus, dann kann auch mein Organismus das ablesen, kann das also erkennen, kann das verstehen. Insofern sind Gene international, könnte man sagen. Also international auch in dem Sinne, dass alle anderen Lebewesen davon profitieren können, davon das nutzen können, rein theoretisch zumindest. Denn normalerweise kommen die Gene ja nicht so ohne weiteres von einem Organismus zum anderen. In den letzten 100 Jahren hat man sich intensiv mit Gentechnologie beschäftigt. Das hat so einen riesengroßen Aufschwung genommen, so Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da kam man nämlich dazu, dass man nicht nur erkannte, dass über die einzelnen Zellen Erbinformationen weitergegeben werden, sondern dass man auch die Erbinformationen einzelner Lebewesen entschlüsseln konnte, also die lesen konnte, welche Abfolge der Buchstaben sind und welche Buchstaben oder welche Abschnitte der Gensequenzen haben welche Auswirkungen auf den Aufbau des entsprechenden Körpers. Naja, und dann hat man angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, ob man das denn auch irgendwie positiv im Interesse des Menschen beeinflussen kann. Und seitdem, Mitte des 20. Jahrhunderts, hat man dann intensive Projekte in Gang gebracht, wie man Gentechnologie zum Vorteil des Menschen einsetzen kann. Und manche Sachen davon sind tatsächlich durchaus ganz genial. Beispielsweise kann man jetzt ja sagen, wenn es den Menschen betrifft, da gibt es bestimmte Krankheiten, die sind durch Genfehler ausgelöst. Also das heißt, irgendwas im Organismus funktioniert nicht, irgendwelche Eiweiße werden nicht synthetisiert, irgendwelche Organe nicht aufgebaut. Und jetzt könnte man, wenn das Lebewesen entsteht, also wenn ein neues Kind gezeugt wird, könnte man ja diese Gene, die da falsch sind, also die nicht gut funktionieren, die könnte man austauschen oder verbessern oder abschalten oder anschalten, je nachdem, was notwendig ist. Und dann könnte man, wenn das alles reibungslos funktioniert, viele Krankheiten, die durch Erbschäden ausgelöst sind, könnte man beheben. Und Erbschäden, das ist ja eine viel weitere Sache, als da man vielleicht erstmal daran denkt. Also zum Beispiel all diejenigen von euch oder fast alle diejenigen von euch, die eine Brille tragen. Das liegt daran, dass eure Vorfahren, da sind die Gene verändert, dass euer Auge entweder zu lang oder zu kurz wird, je nachdem, ob ihr lang, also weitsichtig seid oder kurzsichtig seid. Und das ist genetisch festgelegt. Also das ist nicht irgendwie mit der Zeit gekommen, per Zufall. Die Eltern konnten alle ganz klar sehen und die Großeltern auch. Und plötzlich hat ein Kind schlechte Augen. Das passiert sehr selten. In den allermeisten Fällen ist das so, dass auch schon die Eltern, die Großeltern, irgendwo hat das dann mal angefangen, dass diese Gene sich verändert haben. Oder die große Zahl von Allergien liegt meistens daran, dass eben irgendwelche Gene nicht ganz funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und plötzlich merken wir, das ist eine ziemlich große Angelegenheit und im Grunde genommen könnten wir auch sagen, das ist doch positiv. Also wenn wir jetzt durchgehen könnten, alle die Gene, die uns krank machen, die dazu führen, dass es einen zu großen, schnellen Verschleiß in die Kniescheiben gibt und hinter Arthrose einsetzt oder dass Leute eher einen Herzinfarkt bekommen oder sonst etwas, dass man diese Gene verändert. Dadurch würde man ja erst einmal nicht den Charakter eines Menschen oder die Persönlichkeit verändern, sondern lediglich die Krankheitsursachen, von denen wir sogar davon ausgehen müssen, dass die ja ursprünglich bei Gottes Schöpfung noch funktionierten. Also ursprünglich, als Gott den Adam geschaffen hat, dann hat er keine Brille gebraucht, sondern irgendwann dessen Nachkommen, die hatten mal eine genetische Veränderung und deshalb sind heute viele Leute kurzsichtig oder weitsichtig. Also solche Sachen will man eingreifen. Dann hat man sich intensiv mit der Gentechnologie beschäftigt im Bereich der Landwirtschaft. Also da sagt man, wir können ja Gene verändern in den einzelnen Pflanzen, beispielsweise mit dem Ziel, dass diese Pflanzen mehr Frucht bringen. Also, dass man meinetwegen sagt, Getreide oder Mais oder sonst irgendetwas, da ist dann nicht nur die bisher bekannte Menge von Frucht, sondern die haben meinetwegen 20% mehr. Und dann können wir Menschen da ja von profitieren, weil mehr Ertrag bringt nicht nur mehr Gewinn, sondern macht auch mehr Menschen satt. Und wir wissen, weltweit wächst die Bevölkerung, also braucht es immer neue Ressourcen, um diese Leute auch satt zu bekommen. Und dann wäre das ja eine geniale Idee. Aber das ist nicht nur alles. Beispielsweise hat man sich darüber Gedanken gemacht, dass man weniger Dünger brauchen möchte. Und Dünger ist beispielsweise viel Stickstoff, den man benutzt für Landwirtschaft. Und jetzt gibt es bestimmte Pflanzen, die können den Stickstoff aus der Luft herausziehen. Sogenannte Leguminosen nennen die sich. Und jetzt könnte man ja die Gene von diesen Pflanzen in unsere Nutzpflanzen einbringen, rein theoretisch, sodass die nicht mehr so viel Stickstoffdünger brauchen, sondern den Stickstoff, der reichlich in der Luft vorhanden ist, aus der Luft ziehen und dann umsetzen in Pflanzenwachstum. Wäre auch eine geniale Idee. Oder man könnte beispielsweise Pflanzen so züchten, dass sie immun sind gegen irgendwelche Pilze, also Krankheitserreger, die sonst eine ganze Ernte kaputt machen. Oder man könnte Pflanzen so züchten, da gibt es bestimmte Pflanzen, die können auch Salzwasser vertragen, also die beispielsweise in Deutschland an der Nordsee in dem Wattenmeer wachsen, und die meisten anderen Pflanzen würden dann eingehen. Und jetzt könnte man das ja so machen, dass man diese Gene in Weizen meinetwegen einpflanzt, und dann könnte man in Gebieten, in denen es zwar viel Salzwasser gibt, wie zum Beispiel überall an der afrikanischen Küste, da könnte man mit Salzwasser diese Felder bewässern und hätte dann auch trotzdem einen Ertrag für Landwirtschaft. Also rein theoretisch. In der Praxis sind dann meistens noch alle möglichen anderen Probleme, auf die man achten muss. Aber rein die Theorie, dass man Pflanzen optimiert im menschlichem Interesse, sodass sie mehr Ertrag bringen, widerstandsfähiger sind, in kälteren Regionen wachsen, mit Salzwasser auskommen oder viele andere Sachen mehr. Und rein theoretisch ist das möglich. Auch praktisch hat man schon einige Erfahrungen damit gemacht. Und ganz vieles von dem, was heute weltweit verkauft und angepflanzt wird, ist bereits gentechnologisch verändert und optimiert, sodass in vielen Ländern dadurch ein größerer Ertrag ist oder überhaupt Pflanzen erst angebaut werden können, die sonst da natürlicherweise gar nicht wachsen. Dasselbe probiert man auch bei Tieren. Also Tiere gentechnologisch verändert. Beispielsweise jetzt vor kurzem, gerade vor, ich hatte das letzte Mal ja erwähnt, da wo es um Organtransplantation ging, da hatte man ein Schweineherz auf einen Menschen transplantiert, der ja zwischenzeitlich gestorben ist, aber immerhin, es hat einige Zeit lang funktioniert. Das ging aber nicht mit einem normalen Schweineherzen, sondern dieses Schwein hat man erst gentechnologisch verändert, damit die Gene den menschlichen noch ähnlicher sind, also dass das Schweineherz nicht ganz so unterschiedlich dabei ist. Ein Ansatz. Aber manchmal geht es auch einfach darum, dass meinetwegen ein Huhn mehr Eier bringt, dass eine Kuh mehr Milch gibt, dass sie mit weniger Nahrung auskommt, dass sie schneller wächst oder irgendwie so etwas. Also dass man da Gene in Tiere und Pflanzen einbringt, die es in den meisten Fällen in der Natur schon gibt. Also es ist nicht so, dass der Gentechnologe ein vollkommen neues Programm schreibt, so wie am Computer, sondern im Normalfall funktioniert das so, dass man aus bestehenden Organismen Gensequenzen, also Abschnitte von einer Generbinformation herausschneidet und die in einen neuen Organismus einbringt, wo man genau diese Eigenschaften haben will. Also ganz weit in der Landwirtschaft und große Ideen und große Versprechungen, was man eben mit der Veränderung, mit der Gentechnologie machen kann. Gentechnologie soll auch dabei helfen, ökologische Probleme zu beseitigen. Also beispielsweise hat man ja viel Boden, der meinetwegen verseucht ist. Oder dass man bestimmte Stoffe aufarbeiten will. Und dafür möchte man gerne Mikroorganismen einsetzen, die gentechnologisch verändert sind, damit sie genau das tun, was der Mensch gerne will. Also beispielsweise ist ein Boden verseucht mit Chlorkohlenwasserstoffen und jetzt gibt es bestimmte Mikroorganismen, die können das aufnehmen und verarbeiten, die ernähren sich sozusagen dadurch. Und den Stoff, den man als Mensch als mühsam empfindet, der schädlich ist, der wird dadurch in unschädliche Abbauprodukte aufgespalten. So etwas beispielsweise. Oder es gibt dann auch Mikroorganismen, die hat man verändert, dass sie aus Zellulose Glukosesirup herstellen können. Also das heißt, ich habe einen großen Tank mit Zellulose, den kann man ja aus allen möglichen gewinnen, beispielsweise aus Holzabfällen, und dann tue ich einige Bakterien da hinein und die können dann die Zellulose, die vielleicht sonst nicht mehr verwertbar ist, wenn sie rein genug ist und Temperatur und was weiß ich auch alles andere stimmt, dann können sie das in eine Art Zucker umwandeln, der wieder für die Lebensmittelindustrie verwendet werden kann. Das ist ja auch durchaus eine interessante Idee. Oder wenn irgendwo aus einem Schiff Erdöl ausläuft, dann hat man Bakterien gezüchtet, also das heißt gentechnologisch verändert, die eben Erdöl aufnehmen und zersetzen können. Was ja ebenfalls super toll wäre, wenn dann irgendwo mal wieder ein Unfall ist, dass man diese Bakterien ausstreut und dass die dann eben diese Abfälle zersetzen, statt dass man jetzt ganz viel Sondermüll hat, weil da mit dem Erdöl alles verklebt wird und so. Natürlich muss man immer auch aufpassen, dass man diese Bakterien unter Kontrolle behält, denn ihr müsst euch nur vorstellen, ihr habt so ein paar erdölliebende Bakterien bei euch im Benzintank. Das wäre natürlich tragisch, nicht? Also dann würdest du andauernd nachtanken und die würden das alles auffressen und da will nichts mehr drin bleiben. Das wäre dann schlecht. Also hier merkt man auch, das muss man natürlich immer alles unter Kontrolle haben. Unter anderem versucht man das so, dass man Bakterien züchtet, die nach bestimmten Teilungen sich selbst töten. Also so eine Art Selbstmordprogramm dabei einbaut in die Bakterien, sodass selbst wenn sie sich verbreiten, dass sie nicht endlos lange weiterleben, sondern dass sie nach ein, zwei Generationen sich selbst töten. Das funktioniert in den meisten Fällen auch relativ gut, so 100%ig sicher ist man dabei noch nicht. Militärs sind auch hoch begeistert von Gentechnologie. Am Anfang von Corona hatten ja manche sogar gedacht, oh, ist jetzt vielleicht Corona irgendwie ein Virus, der aus einem Labor, was militärtechnische Veränderungen vorgenommen hat, rausgekommen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dafür ist Corona auch viel zu wenig tödlich. Weil Militärs, die wollen ja nicht, dass man irgendeine Krankheit hat, wo nur ganz wenige Menschen sterben, sondern Militärs träumen ja davon, dass man irgendein Virus oder irgendein Bakterium entwickelt, was man dann in ein feindliches Land einbringt und die Leute infizieren sich damit und die sterben dann zu Hunderttausenden. Und dann muss man gar keine Bomben mehr werfen, keine Granaten mehr rüberschicken oder sonst etwas machen. Man muss nicht mal Atombomben abwerfen, die ja noch vieles zerstören und verseuchen, sondern man hat eine ganze reine und edle Form von der Tötung der Feinde. Die sterben alle und man kann das Land einnehmen, ohne irgendwas zerstört zu haben, kann man dann alles weiter nutzen. So zumindest dann die Theorie. In der Praxis sieht das dann ja ein bisschen anders aus. Aber so die Sache, jetzt muss man eben nur sicherstellen, und da ist dann ein großes Problem der Dinge, dass nicht diese Bakterien dann auch die eigene Bevölkerung angreifen. Weil normalerweise können die Bakterien nicht unterscheiden, bist du jetzt Deutscher oder Franzose oder Russe oder Ukrainer, sondern die befallen dann alle. Und wenn du jetzt ausgestreut hast, sterben die eigenen Leute genauso wie die anderen. Es sei denn, du hast irgendein Mittel, was dagegen wirkt, oder du hast die Gene der Viren so verändert, dass sie eben nur die andere Bevölkerung befallen. Auch da hat man intensiv dran geforscht, dass es bestimmte Erbeigenschaften gibt, die meinetwegen bei Afrikanern häufiger sind als bei Europäern, und dass man das in die Gene einpflanzen kann des Virus und dass er jetzt nur Afrikaner oder nur Europäer oder sonst jemanden befällt. Aber da merken wir auch, das ist schon unsicher. Und wie wir bei Corona ja wissen, Viren verändern sich relativ schnell, wenn sie einmal freigelassen werden. Das heißt, selbst wenn man die vorher genauso züchtet, wie man sie haben will, kann keiner mit Sicherheit sagen, dass sie eben auch genauso bleiben, wenn man sie einmal ausgesetzt hat. Sondern dass plötzlich die Mittel, die man dagegen entwickelt hat, nicht mehr funktionieren oder dass der Virus eben nicht mehr nur die Bevölkerung angreift, die man angegriffen haben will, sondern eben auch die eigene. Also da sind dann so ein paar Unsicherheiten, wo man merkt, das funktioniert halt nicht genau so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Also, Gentechnologie wird heute schon in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt, in der Landwirtschaft. Man träumt davon, hat neue Projekte und so weiter. Genauso wie in der Humanmedizin, also bei den Menschen, genauso wie im Umweltschutz, genauso wie im Militär, also man nennt das ja von Biowaffen, spricht man davon, nicht? Also das heißt schädliche Viren und sonst was, die man einsetzt, um da andere Menschen mit zu schädigen. Es gibt auch noch andere Einsatzmöglichkeiten von Gentechnologie, aber ich möchte das einmal bei diesen Beispielen lassen. Jetzt könnten wir die Frage stellen, ja, was ist denn dann daran so schlimm oder so schlecht? Also, denn erst einmal, das, was ich gesagt habe, Gentechnologie ist ja positiv. Also gut, bei dem Töten von Menschen können wir jetzt noch überlegen, also ist das bei den Bösen legitim, bei den Guten halt nicht und naja, das ist dann schwierig. So schwierig, wie ist eine Pistole generell böse oder generell gut oder liegt es daran, wer es in der Hand hat und was man damit macht? Eine längere Diskussion, aber in der Landwirtschaft oder beim Menschen oder im Umweltschutz, da müssen wir sagen, das ist doch eigentlich erst einmal etwas ganz Positives. Jetzt gibt es einige Bedenken gegen die Gentechnologie, manche, die ich durchaus teile, manche, wo ich dann glaube, dass das nicht zu Ende gedacht ist. Also eine Idee ist beispielsweise, Gentechnologie ist künstlich, Gentechnologie verändert ein Lebewesen und das ist von Gott generell nicht so gewollt. Also manchmal wird dann auch zitiert, und Gott hat jede Lebewesen nach ihrer Art geschaffen. Da werden einzelne Arten aufgezählt und deshalb soll man nicht Lebewesen verändern. Ich glaube, dass das nicht ganz stichhaltig ist, weder biblisch noch biologisch. Also biblisch nicht, weil wenn Gott die Lebewesen nach ihrer Art schafft, steht da nicht drin, dass diese Art sich nicht verändern darf. Was sie übrigens ja auch in den letzten tausenden Jahren getan hat. Also auch ganz ohne Eingriff des Menschen. Weil ja die meisten der Tiere, die wir heute als Nutztiere haben, zur Zeit der Schöpfung noch gar nicht existierten. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Also das Hausschwein ist ja erst wenige tausend Jahre alt. Nicht vor wenigen tausend Jahren haben Menschen das aus Wildschwein gezüchtet. Also was in historischer Zeit. Es geht jetzt nicht in, was weiß ich, endlose Millionen, Milliarden, hat auch nichts mit der Evolutionstheorie zu tun, sondern in der historisch abgemessenen Zeit wurde unser Hausschwein aus den Wildschweinen gezüchtet, weil es halt für den Menschen viel angenehmer ist. Also es wächst schneller, setzt mehr Fleisch und Fett und sonst irgendwas an. Solche Sachen. Oder beispielsweise das Getreide, was wir heute haben, ist nicht das Getreide, was es zur Zeit der Schöpfung gab, denn da waren viel, viel weniger Körner an den Ähren und mit viel weniger Ertrag. Durch Jahrhunderte, jahrtausendlange Züchtung haben die Menschen dann das Getreide herausgebracht, was wir heute anbauen, auch ganz ohne das Label, ohne Gentechnologie. Genau dasselbe ist beim Hund. Wir wissen ja alle, dass der Hund noch vor 3.000-4.000 Jahren war eher so wolfsähnlich. Und dann haben Menschen, weil sie besondere Hunde speziell mochten, mit kurzen Beinen, langen Beinen, kurzem Fell, langen Fell oder sonst irgendwie etwas, gezüchtet aus den Genen, die schon in dem Wolf vorhanden waren und die dann auseinander gezüchtet, sodass wir heute eine Riesenpalette an ganz verschiedenen Hunden haben. Dasselbe gilt für die Hauskatzen, für die Schafe, für die Kühe und für viele andere Tiere mehr. Das heißt, die Lebewesen, wie Gott sie geschaffen hat, sind nicht statisch. Die sind nicht immer alle gleich, sondern die verändern sich im Laufe der Zeit, manchmal ohne, dass der Mensch großen Einfluss darauf nimmt, manchmal, dass der Mensch Einfluss genommen hat. Also beispielsweise auch bei den verschiedenen Formen des Menschen. Jetzt können wir ja fragen, wie waren denn Adam und Eva? Sahen sie eher aus wie Asiaten oder wie Europäer? Also wenn man Bücher in Kinderbüchern anschaut, Kinderbibeln, hat man den Eindruck, die ersten Menschen waren alle Europäer. Ja, das könnte man jetzt durchaus in Frage stellen. Nicht? Also Afrikaner denken, die meisten ersten Menschen waren wie Afrikaner. Und Asiaten denken, sie sind wie Asiaten. Und irgendwie, ja, Adam und Eva, ja, die konnten ja nicht gemischt sein. Die hatten ein bestimmtes Aussehen. Und aus diesem Aussehen ist dann im Laufe der Zeit, sind die ganzen unterschiedlichen Menschenrassen entstanden, die heute ja sehr unterschiedlich aussehen. Und da merken wir, das ist einfach so gekommen, weil eben bestimmte Gene sich dann herauskristallisiert hatten, weil Leute da untereinander geheiratet haben, die ähnliche Gene haben und dann haben die sich verstärkt und so weiter und so weiter. Das finden wir heute auch noch. Nicht? Also wenn zwei Leute heiraten, die besonders groß sind, sind deren Kinder meistens auch besonders groß. Wenn zwei Leute heiraten, die klein sind, sind sie eben klein. Also dass so die Gene weitergegeben werden und sich dann in einer Bevölkerung herauskristallisieren können. Und das ist ja jetzt ohne besondere Absicht geschehen. Da ist ja keiner, der hingekommen hat, gesagt, wir wollen Menschen züchten. In der Bibel lesen wir allerdings, dass ja die ersten Menschen und auch durch die ganze biblische Geschichte hindurch, gerade in Israel, ganz viele Menschen in der Landwirtschaft tätig waren und dort bewusst gezüchtet haben. Wir lesen das dann von Jakob, der ja bewusst gezüchtet hat, also mit den Schafen, so wie die aussehen sollten. Wir wissen auch, dass die Menschen landwirtschaftlich tätig waren, indem sie Getreide angebaut haben, Wein angebaut haben, also Weintrauben angebaut haben und vieles mehr. Und da wissen wir, dass schon zu biblischen Zeiten bewusst gezüchtet worden ist, damit das Schaf mehr Wolle hat oder damit es eben ruhiger ist, nicht so aggressiv ist oder dass man bei Kühen darauf gesehen hat, dass sie mehr Milch geben oder beim Korn, dass es eben mehr Ähren gibt. Und dann hat man einfach mit den Mitteln der herkömmlichen Züchtung Gentechnologie betrieben. Also denn Gentechnologie heißt ja, der Mensch will bewusste Eigenschaften bei irgendeinem Organismus herausarbeiten, weil sie ihm von Nutzen sind. Und das hat der Mensch schon seit Jahrtausenden getan. Und wir lesen nirgends in der Bibel, dass Gott das kritisiert. Also diese Idee, die Natur muss so bleiben, wie sie ursprünglich bei der Schöpfung war, finden wir in der Bibel nicht. Auch den Auftrag finden wir nicht. Sondern da steht bloß, Gott hat die Tiere nach ihrer Art gemacht und die Pflanzen auch. Was das für Auswirkungen hat auf den Menschen oder seine Züchtungsversuche, lesen wir kein Wort davon. In jedem Fall können wir aber sagen, Gott hat keine Züchtungsschranke gesetzt. Also das heißt, er hat nicht irgendwas eingebaut im Erbgut, was Züchtungen verhindert. Also dass der Mensch auch die Tiere nach seinen Vorstellungen verändern kann, genauso wie er die Landschaft verändert oder sich Häuser baut oder so etwas, was ja auch Veränderung der Natur ist. Denn Adam und Eva hatten offensichtlich, wie wir lesen, weder Höhlen noch Häuser noch Kleidung noch sonst etwas. Das macht der Mensch ja alles künstlich dazu und es wird ihm nicht verboten. Sondern scheinbar ist das in diesem Bereich, den Gott sagt, du darfst die Erde bebauen und bewahren, du darfst sie auch in einem gewissen Rahmen verändern für dein Interesse. Das haben die Leute des Alten Testaments getan, auch des Neuen Testaments. Und es wird nicht negativ genannt, es wird einfach bloß beschrieben, diese Arbeit der Züchtung und der Veränderung auch von Tierrassen und von Pflanzenrassen zum Interesse des Menschen. Also das ist nicht generell falsch, obwohl es da durchaus ja auch Fehlentwicklungen gibt. Denn es war in der Vergangenheit, ist auch in der Gegenwart so, manche kennen das zum Beispiel, dass bestimmte Hunderassen dann sehr anfällig sind, weil sie zwar so aussehen, wie der Mensch sie haben will, aber dann sehr schnell Arthrose bekommen, also so mit den Knochen und Muskeln Schwierigkeiten bekommen, schlecht verdauen, schnell sterben, Haltungsprobleme haben mit der Wirbelsäule, so ein Dackel beispielsweise, weil er viel zu lang ist, als er eigentlich sein sollte. Also es gibt da auch Nebenwirkungen, Schweine, die sehr empfindlich sind im Stall, weil sie sich schnell infizieren, schnell krank werden. Also wenn der Mensch die Natur verändert, auch schon durch Züchtung, dann kommen dabei häufig Eigenschaften heraus, die der Mensch für sich in Anspruch nimmt, die er gut findet, die er brauchen möchte, aber eben auch Nebenwirkungen, die der Mensch so ursprünglich nicht im Blick hat. Also das ist, kommt in Gang und Gäbe. Es gibt dann zum Beispiel auch in Detmold, da wo ich ja wohne, das Deutsche Getreideforschungsinstitut, also vom Staat eingerichtet. Und das beschäftigt sich schon seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Getreideforschung. Und dort werden ständig neue Getreidesorten gezüchtet und ausprobiert, auch in Form von Gentechnologie, aber nicht nur in Form von Gentechnologie, weil man nämlich wusste schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, dass in den Genen schnell Mutationen geschehen, wenn man bestimmte Sachen unterbricht. Nimmt. Also das heißt, wenn man einzelne Körperzellen chemischen Substanzen aussetzt, sie radioaktiv bestrahlt, dann gibt es viele Mutationen, das heißt Erbveränderungen. Und die Grundlage für jede Züchtung sind ja Erbveränderungen. Also das heißt, da hat der Hund sieht plötzlich anders aus oder die Pflanze sieht anders aus. Und jetzt will man möglichst viele genetische Veränderungen. Das heißt, in der Natur würde es vielleicht 100 Jahre brauchen, dass man viele Veränderungen hat. Jetzt kann man, wenn man dieses Getreide radioaktiv bestrahlt, dann hat man vielleicht dieselbe Form von Mutation, auch zufällige, aber in 5 Jahren. Also das heißt, man kann die zur Verfügung stehenden Verschiedenartigkeit von Gene steigern durch radioaktive Bestrahlung, chemische Einflüsse und so etwas. Das ist alles noch nicht Gentechnologie, von der man heute intensiv diskutiert. Das ist einfach noch traditionelle, altbekannte, jahrtausendealte Züchtung. Nur, dass man hier die Rate der Mutation, die Schnelligkeit der Mutation eben beschleunigt und deshalb mehr Auswahl hat von dem, was man dann hinterher aussetzt und auspflanzt. Das Besondere der Gentechnologie ist ja, dass man jetzt nicht mehr willkürlich Mutationen erzeugt. Denn die meisten Mutationen sind tödlich. Die Tiere und Pflanzen sterben daran oder sie können nicht richtig wachsen, verkrüppeln oder so etwas. Sondern das Besondere der Gentechnologie ist ja, dass man Gene identifiziert und aussucht, von denen man meint, dass sie positiv sind und dass man sie bewusst von einer Pflanze in die andere einpflanzt oder dass man in einer Pflanze bestimmte Gene ausschaltet oder einschaltet, damit eben das herauskommt, was man gerne haben will. Also das heißt, der zielgerichtete, ganz bewusste Einsatz von Genen und die Veränderung, das ist das Besondere der Gentechnologie. Und da hat man gerade vor 4-5 Jahren eine neue Genschere erfunden, CRISPR-Cas nennt die sich. Damit kann man dann sehr zielgerichtet bestimmte Gene herausschneiden aus einem Erbgut. Das war vorher immer sehr ungenau, konnte man nicht so ganz genau machen. Da sind jetzt Gentechnologen ganz begeistert, weil man so viel zielgerichteter und sauberer und ohne Nebenwirkungen Gene von einem Organismus zum anderen austauschen kann. Etwas Besonderes, was da bei der Gentechnologie auffällt, ist natürlich, dass man auch Gene von vollkommen unterschiedlichen Lebewesen miteinander mischen kann. Also das heißt, mit der herkömmlichen Züchtung, da dauert das sehr lange, weil man ja angewiesen ist auf Mutationen, die zufällig kommen. Und mit der herkömmlichen Züchtung kann man immer nur Gene weiterentwickeln, die innerhalb meinetwegen der Schweine oder innerhalb der Kühe oder innerhalb der Hunde sind. weil ja eben ein Hund sich nicht mit einer Katze kreuzen kann. Also das heißt, die können sich nicht vermehren, weil die Zellen zu unterschiedlich sind, weil die auch nicht miteinander Nachkommen zeugen. Aber in der Gentechnologie ist es möglich, dass ich irgendein paar Gene aus dem Erbgut der Katze rausnehme und die im Hund einpflanze. Da hat man auch schon verschiedene Versuche gemacht, hat allerdings immer wieder gemerkt, dass das viel komplizierter ist, als man sich das bisher vorgestellt hat. Also beispielsweise hat man dann eben einem Schwein bestimmte menschliche Wachstumsgene eingepflanzt. Das Schwein wuchs zwar auch schneller, hatte aber viel größere Probleme wegen Herz-Kranz-Gefäß-Verkalkung, wegen Arthrose und allen möglichen anderen Sachen. Also das ist eher schief gelaufen. Man hat dann auch geklont. Das heißt, jetzt hat man irgendein Schaf, vielleicht erinnern sich noch einige, da war ja so ein Klonschaf Dolly, das war auch so vor 20 Jahren, so eine erste große Reportage darüber, das erste Mal geklont, warum macht man das? Also jetzt hat man eine Superkuh zum Beispiel, diese Superkuh bringt ganz viel Milch. Wenn man die jetzt vermehren will und ganz viele solche Superkühe haben will, wäre das Einfachste, du nimmst die Gene aus der Kuh heraus und jetzt klonst du die, das heißt, die setzt du in eine andere Zelle rein und jetzt gibt es ganz viele Kühe, die sind ganz genetisch identisch, sehen genauso aus, bringen genauso viel Milch. Das hat man dann auch gemacht, eben bei diesem Schaf Dolly, hat festgestellt, das funktioniert hervorragend, die Techniker bekommen das hin, aber dieses Schaf altert viel schneller. Oh, das war jetzt eine Nebenwirkung, auf die man halt nicht geachtet hat oder die man nicht verändern konnte, weshalb dieses Klon noch nicht so flächendeckend eingesetzt wird. Da merkt man, das hat plötzlich negative Auswirkungen. Man weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Es gibt verschiedene Vermutungen. Darüber hinaus ein anderes Problem ist dann, dass die Gene im Körper eines Menschen oder eines Tieres nicht so funktionieren. Du stellst ein Gen an oder du stellst ein Gen ab und dann kommt genau die Eigenschaft heraus, die du gerne haben willst. Bestimmte Eigenschaften, meinetwegen die Größe oder die Augenfarbe, sind nämlich in vielen Fällen nicht nur von einem Gen gesteuert, sondern von mehreren Genen gesteuert. Und das heißt, wenn du nur ein Gen ein- und abschaltest, dann kommt irgendwas heraus, aber du weißt nicht genau was und vielleicht auch etwas, was du gar nicht willst. Größeres Problem ist dann auch noch, dass meistens ein Gen umgekehrt mehrere Eigenschaften beeinflusst. Also meinetwegen, du willst die Augenfarbe beeinflussen, schaltest ein Gen um und zwei, drei andere auch. Und gleichzeitig hat derjenige plötzlich Probleme mit der Verdauung, weil eben diese Gene dann auch noch Auswirkungen haben in ganz anderen Bereich. Also das heißt, die Sprache der Gene ist vielfältig. Manchmal beeinflussen Gene mehrere Eigenschaften im Körper und man kann eben nicht einfach so wie bei Buchstaben die rausnehmen, wo einsetzen und dann funktioniert das, sondern sie müssen aufeinander abgestimmt sein. Und da sind dann eben viele Unwägbarkeiten. Man weiß nicht ganz genau, was dabei herauskommt. Und das macht das Ganze eben schwierig. Also das heißt, sonst würden wir da schon viel, viel mehr haben heute, viel, viel weiter sein, als das bisher der Fall ist, wenn man das genauer dosieren könnte. Und da arbeiten Gentechnologen daran. Ein anderes Problem ist, also ein Problem ist ja, man kann es nicht genau steuern. Du veränderst vielleicht etwas, was dann hinterher schädlich für den Organismus ist. Du kannst diese Gene, die du im Organismus hast, aber ganz schlecht wieder einfangen. Also jetzt hast du ein Schwein gezüchtet, was bestimmte Eigenschaften hat. Wenn sich das vermehrt, ja, dann kannst du die gar nicht mehr alle einsammeln. Noch schlimmer ist das bei Pflanzen. Jetzt hast du Pflanzen, die bestäuben sich gegenseitig, verbreiten sich gegenseitig. Das merkt ihr ja manchmal, wenn ihr im Sommer auch spazieren geht, dann habt ihr plötzlich mitten am Spazierweg, da steht dann plötzlich Raps oder da steht dann plötzlich Weizen. Und der hat niemand da ausgesät, der hat sich selbst dahin ausgesät. Also das heißt, wenn du Pflanzen veränderst, du wirst sie im Normalfall gar nicht wieder einfangen können. Neue genetische Entwicklungen verbreiten sich dann von selbst und du kannst sie nie wieder rückgängig machen. Und wenn da schädliche Auswirkungen sind für die Pflanze selbst oder für Tiere, Menschen oder für die Umwelt, dann kannst du das ganz schlecht wieder zurückfahren. Weshalb Kritiker der Gentechnologie sagen, man muss das erst intensiv erforschen mit allen Auswirkungen und möglichst solche Pflanzen nur im Gewächshaus aussetzen, weil man ja nicht weiß, was es dann für andere Auswirkungen hat. Und das ist nicht ganz unberechtigt, auch wenn bisher bei diesen Neuentwicklungen von Pflanzen keine wirklich großen Probleme aufgetreten sind. Aber eben, man weiß das ja nie so genau. Und wenn es einmal so weit ist, kann es dann deutlich zu spät sein. Genauso ist problematisch, dass ja wir reden von der Natur, von sogenannten Ökosystemen. Also das heißt, dass Sachen ineinandergreifen, aufeinander abgestimmt sind und das kann durch gentechnologische Eingriffe grundsätzlich durcheinander kommen. Ein Beispiel. Menschen heute wollen gerne Lachs essen. Lachs war früher relativ selten und deshalb gibt es viel zu wenig davon. Aber damit wir alle relativ günstig Lachs kaufen können, gibt es sogenannte Lachsfarmen. Diese Lachsfarmen, da werden häufig Lachse gezüchtet, die genetisch verändert sind. Und das eine, was man da gemacht hat, ist, dass diese Lachse schneller wachsen und viel größer werden als bisher. Ja, und jetzt können wir natürlich sagen, das ist ja für uns optimal. Wir bekommen viel Lachs in so Aquafarmen und auch günstigeren Lachs. Aber was ist, wenn solch ein Lachs in das freie Gewässer kommt? Und das passiert immer wieder. Da geht irgendein Netz kaputt oder so. Oder die Fische, wenn sie noch ganz klein sind, können da flüchten. Jetzt passiert plötzlich das, dass früher Fische oder andere Tiere, die Lachs gefressen haben, selbst vom Lachs gefressen werden, weil die Größenverhältnisse sich verändert haben. Also, das ist bisher nicht vorgekommen, aber wir könnten jetzt mal rein hypothetisch sagen, manche wissen ja, dass solche Bären so Lachse fressen. Ich stelle euch mal vor, der Bär kommt dahin, frisst einen Lachs und plötzlich ist der Lachs 5-mal so groß. Und jetzt kehrt er sich um. Der Lachs frisst dem Bären das Bein ab. Rein theoretisch möglich. Praktisch bisher noch nicht so viel, weil diese großen Lachse können nicht so gut in den Fluss raufschwimmen, also kommen sie da nicht hin. Aber um das Prinzip deutlich zu machen, also das Tier, was früher das andere gefressen hat, ist jetzt vielleicht zu klein und wird von dem anderen gefressen. Also ganze Ökosysteme kommen plötzlich durcheinander, wenn man genetisch Dinge verändert. Weil das, was früher Gleichgewicht gehalten hat, Fressfeinde und sowas, drehen sich um, verändern sich. Und das macht große Probleme, weil man das natürlich nicht überschauen kann. Und das ist gerade wenn Pflanzen oder Tiere in das freie, die freie Umgebung kommen, die man eben so nicht mehr in der Hand hat. Das sind dann auch negative Auswirkungen, die man da vor Augen hat, auf die man achten soll. Das Hauptproblem bei der Gentechnologie sehe ich aber in einem anderen Zusammenhang, und zwar nach welchen Motiven werden Pflanzen, Tiere, Menschen genetisch verändert. Und hier ist ja die größte Herausforderung für Menschen und speziell auch für Christen. Denn ganz viele Sachen sind ja erst einmal neutral oder vielleicht sogar positiv. Es kommt dann darauf an, welche Motive stecken dahinter oder was will der Mensch genau daraus machen. Also wir kennen das, meinetwegen ein Messer. Ist das jetzt gut oder böse? Tja, das kann man so nicht sagen. Es kommt darauf an, was der Mensch damit macht. Und genau da ist dann ein großes Problem bei der Gentechnologie. Also vielfach wird Gentechnologie angewandt zur Gewinnmaximierung. Ja, das ist aber immer problematisch. Also ist Gewinn der höchste Maßstab? Kann man, soll man die Natur einfach gewinnmäßig verändern? Das hat man ja schon mit klassischen Methoden getan, mit Überdüngung oder mit Massentierhaltung, Monokulturen und was weiß ich alles, um Gewinn zu maximieren. Natürlich haben wir dadurch auch günstige Nahrungsmittel, muss man ja deutlich sagen. Aber das hat auch viele negative Auswirkungen. Und diese negativen Auswirkungen können schnell auch passieren, weil man darauf keinen Wert legt, weil man das nicht genau überprüft, weil es erstmal einen deutlichen Erfolg hat. Beispielsweise nehmen wir mal jetzt das Getreide, was mit Salzwasser wächst. Ja, das ist erstmal super. Du kannst irgendwo in der Wüstenregion der Sahara große Leitungen vom Atlantik rüberbringen und dann kannst du das mit Salzwasser bewässern. Eine Sache, die aber automatisch passieren würde, ist, innerhalb von kürzester Zeit würden die ganzen Böden versalzen. Weil das Salzwasser, okay, vielleicht die Pflanze kann gewisses Wasser aufnehmen, das andere Wasser verdunstet, dann bleibt aber eine Salzkruste zurück, die sich überall in den Boden einarbeitet, was bedeuten würde, dass dieser Boden dauerhaft total versalzen wäre, also jetzt nicht mehr mit Süßwasser zu bewässern ist, auch andere Pflanzen dann nicht mehr wachsen können, zum Beispiel so etwas. Und das sind jetzt nur Kleinigkeiten, Ansätze, um das deutlich zu machen. Das heißt, Veränderungen, wenn sie lediglich auf einen Aspekt ausgerichtet sind, nämlich eine Gewinnmaximierung oder Ertragsmaximierung, dann fallen wichtige andere Aspekte heraus, die möglicherweise auf Dauer einen großen Schaden auslösen können, den man so nicht in der Hand hat, den man so nicht genau kennt. Wie kleine Veränderungen große negative Auswirkungen haben können, das wissen wir auch schon mit traditionellen Veränderungen, die Menschen vorgenommen haben. Also beispielsweise gibt es so asiatisches, so Plankton, der da auf Seen, auf Kunstseen ist. Habt ihr vielleicht auch schon bei euch gemerkt. Die sind nämlich zwischenzeitlich in Deutschland angekommen. Es gibt aber in Asien Tiere, die das fressen. In Deutschland gibt es die nicht. Also können die sich hemmungslos verbreiten. Und ihr seht manchmal ganze Seeflächen, die vollkommen zugewachsen sind. Und man kann gar nichts mehr tun, außer die mechanisch rausziehen. Da gibt es große Haufen von eben solchen eben Plankton, der da drin ist, weil das niemand mehr frisst. Also einfach, wenn man aus einem Ökosystem gewisse Pflanzen herausnimmt, in ein anderes Ökosystem reinnimmt, nicht mal ganz neue Pflanzen hat und die werden dort nicht mehr kontrolliert. Es gibt nichts mehr, was die fressen können. Und schon ist da alles entgleist. Jetzt stellt euch nur mal vor, man macht gentechnologische Experimente bei irgendwelchen Mikroorganismen. Also als man das sehr intensiv betrieben hat, die Forschung, und auch sehr darum geworben hat, so in den 1990er Jahren, auch noch danach, da gab es dann sogar Spielfilme im Kino, die hatten sich dann der Idee gewidmet, was ist, wenn aus irgend solch einem Labor einmal ein Virus oder ein Bakterium flüchtet, rauskommt und das jetzt mutiert und dann ganz viele Menschen daran sterben. Also im schlimmsten Fall wäre das natürlich, du hast irgendein Waffenlabor. Also alle großen Militärnationen haben Labore für Biowaffen. Alle sagen natürlich, wir machen das nur, weil die anderen das haben. Denn wenn die anderen das einsetzen, müssen wir auf demselben Forschungsstand sein, um dagegen kämpfen zu können. Das ist eine gute Erklärung, nicht? Auch eine gute Entschuldigung. Allerdings, ihr könnt ziemlich sicher davon ausgehen, alle Nationen, also das heißt, alle diese Nationen, die daran arbeiten, das sind die Chinesen, das sind die Pakistanis, das sind die Amerikaner, das sind die Franzosen, das sind die Engländer und noch ein paar mehr, die Russen auch. Alle, die arbeiten zwischenzeitlich an Biowaffen. Das heißt, an Waffen, Bakterien, Viren, die du aussetzen kannst, damit sie möglichst viele Feinde töten. Ja, und dann versucht man natürlich, irgendeinen Sicherheitsmechanismus einzubauen. Und jetzt sagt man ja, was ist denn, wenn diese Bakterien oder Viren freigesetzt werden? Übrigens, wir haben Beispiele schon von Anfang des 20. Jahrhunderts, wo nämlich die Engländer den Milzbrand benutzt haben, um ihn dann als Waffe einzusetzen. Also den hat man nicht gezüchtet, den gab es vorher auch. Und dann hat man den auf einer Insel erstmal freigesetzt, in Großbritannien. Diese Insel ist bis heute unbewohnbar, ja, weil man eben das nicht mehr unter Kontrolle bekommen kann. Du kannst nicht mehr unter Kontrolle bekommen, wo sind jetzt genau die Bakterien oder Viren. Du kannst auch nie sicher sein, dass die alle abgetötet sind. Und jetzt hat man also so Filme gedreht. Was passiert denn, wenn irgend so ein super gefährliches Bakterium sich verbreitet? Naja, und dann stirbt mit der Zeit die ganze Menschheit und vielleicht noch irgendwo am Südpol, wo dann so kalt ist, dass keine Bakterien überleben können. Da ist dann, sind dann ein paar wenige Menschen, die dann überleben, bis dann, naja, sich alles regeneriert oder so. Also großer Untergang, große Katastrophe. Rein theoretisch könnte das sein. Also zur Vernichtung der Menschheit braucht man keine Atombombe. Man müsste nur ein genügend gefährliches Virus haben. Vielleicht so wie die Pest im Mittelalter. Übrigens, viele forschen auch an der Pest, also Waffenlabore, und die sagen, wir müssen die Pest nur noch gefährlicher machen. Also in der Pest, je nachdem, es gab Pesterreger, die hatten eine Tödlichkeit bis zu 80%, bestimmte Form der Lungenpest. Also wenn du die freisetzt, ist ja eigentlich schon tödlich genug. Aber wie gesagt, einigen Militärs ist das noch nicht tödlich genug. Die wollen gerne 90-95% oder noch mehr. Und jetzt stellt man sich vor, nur vielleicht gar nicht mit Absicht. Durch ein Erdbeben wird so ein Labor zerstört, die Bakterien werden freigesetzt und fangen an, die Menschen zu töten. Das wäre eine absolute Katastrophe. Da hilft auch kein Forschen an einem Gegenmittel, weil die Leute werden schneller tot, als du ein Gegenmittel entwickelst. Also bei Lungenpest, das verreitet sich so rasant und da stirbst du nicht so nur wie bei Corona, sondern da sterben richtig, richtig viele. Also so etwas. Und da sagt man, oh, ganz, ganz schlimm. Und hier merken wir, hier ist die Motivation des Menschen, andere umzubringen. Übrigens, diese Art von gentechnologischer Kriegsführung gibt es nicht erst in der Neuzeit. Das haben Menschen früher auch schon gemacht. Wir wissen das beispielsweise, als die Spanier gegen Indianerstämme in Südamerika gekämpft haben, dann haben sie bewusst Decken, die Krankheitserreger hatten, dann den Indianern verkauft oder gegeben. Die hatten wenig Antikörper dagegen, weshalb Massen an ihnen gestorben sind. Genau dasselbe hat auch man in der Südsee gemacht. Also beispielsweise Masern sind für Europäer nicht so gefährlich. Es sterben zwar auch Leute daran, aber nicht so viele. Die Leute in der Südsee kannten, also die Körper kannten diese Masern, nicht. Da starben 50% der Bevölkerung. Da hat man fast ganze Inseln entvölkert, indem man bewusst sie infiziert hatte mit Masern, um sie sterben zu lassen, und das schon vor 150 Jahren. Also der Mensch war schon immer grausam und erfindungsreich, wenn es darum ging, seine Feinde zu töten. Und hier müssen wir sagen, das Problem sind nicht die Bakterien, das Problem ist auch nicht die Züchtung an sich, das Problem ist die sündige Motivation des Menschen, die dahinter steht. Jetzt könnte der eine oder andere aber sagen, naja, aber wir können dadurch ja die ganz bösen Feinde. was weiß ich, in der momentanen Diskussion, wir könnten jetzt da den Putin infizieren und so, und dann ist der wirklich so böse, müsste man natürlich erst die Frage stellen oder nicht, aber nehmen wir irgendeinen bösen Menschen oder irgendein böses Volk, aber wir merken ja, sobald du irgendwelche Viren und Bakterien freilässt, die bleiben nicht nur bei einem, die verbreiten sich und du weißt nicht, wer am Ende stirbt. Und gibt es irgendeinen Grund für irgendein Militär, einen großen Teil von Millionen von Menschen aufs Spiel zu setzen, um einen militärischen Erfolg zu haben? Und da würde ich sagen, nein, auch im Abwägen, selbst wenn du einen Krieg führst, den du für gerecht hältst, einen großen Teil der Menschheit aufs Spiel zu setzen mit solchen neuen Waffen ist illegitim. Also das dürfen wir so nicht machen. Und hier ist nicht die Gentechnologie das Problem, sondern der Einsatz, der Umgang mit der Gentechnologie. Und das ist, glaube ich, das häufigste Problem. Ich glaube, kein Christ sollte generell sagen, Gentechnologie ist schlecht, denn dafür gibt es, wie gesagt, keine guten Gründe. Erstmal, man kann positive Sachen damit erreichen, man tut es ja auch schon. Also wenn beispielsweise jemand von euch an Diabetes leidet und bekommt regelmäßig Insulin, dann solltet ihr wissen, dieses Insulin ist fast alles gentechnologisch hergestellt, indem man nämlich Bakterien gentechnologisch verändert hat und diese Bakterien menschliches Insulin produzieren. Und das ist auch viel besser. Früher hat man das beispielsweise aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen extrahiert. Das war aber viel unsauberer, hat viel mehr Nebenwirkungen gehabt. Das heute gebrauchte Insulin, was Millionen von Menschen brauchen, ist gentechnologisch hergestellt aus Bakterien, die das produzieren. Das ist jetzt nur ein Bereich, wo wir merken, Gentechnologie hat auch direkte positive Auswirkungen schon heute. Also man kann das einsetzen, was ja nicht alles rechtfertigt, aber umgekehrt gibt es auch keine guten Gründe, davon auszugehen, dass Züchtung oder Gentechnologie prinzipiell falsch ist. Was wir sehen müssen, es muss eine Kosten-Nutzen-Abwägung sein. Also das heißt, was ist der mögliche Nutzen, was sind die möglichen Risiken, können wir die Risiken eingehen? Man müsste vorher ganz genau erforschen, welche Auswirkungen diese gentechnologischen Veränderungen haben, ehe man sie freisetzt oder landwirtschaftlich oder medizinisch umsetzt. Man sollte auch einen großen Unterschied machen, bei Menschen beispielsweise, bei Veränderungen in der Keimbahn, das heißt beim Embryo, oder in der Veränderung im Somakörper, das heißt im lebenden Körper. Beispielsweise im Moment arbeitet man intensiv an gentechnologischen Methoden zur Krebsbekämpfung. Dass man sagt, man kann spezielle Krebsmedikamente erzeugen, die eben genau zugeschnitten sind für das Erbgut des einzelnen Menschen. Genauso auch versucht man, Organe nachzuzüchten in künstlicher Umgebung, wenn man die Gene des Menschen nimmt und da eben diese Organe nachwachsen lässt. Rein theoretisch geht das. Man hat auch schon einige Erfolge dabei. Hier könnte man nicht unbedingt von vornherein sagen, das ist alles böse oder schlecht. Also einfach, weil man Gene nutzt. Also manche sagen eben auch, Gene soll man generell gar nicht einsetzen. Hier habe ich ja gesagt, das ist in der Natur von Gott schon angelegt. Das ist sogar als Stabilisierungsmechanismus angelegt, weil wir wissen, wenn Leute mit gleichen Genen sich heiraten, da gibt es ganz viel Inzest und Probleme und so. Es ist gut, dass wir verschiedene Gene mischen und da ist ja immer, wenn Menschen heiraten und Kinder zeugen, gibt es da ja auch genetische Veränderungen. Vielleicht solltet ihr auch wissen, manche sagen ja, die Veränderung des Erbguts im Menschen ist jetzt negativ. Schon seit eh und je machen das zum Beispiel Viren. Was macht ein Virus? Wenn ihr irgendein Virus habt, der kommt in euren Körper und dann dockt er an eine Körperzelle von euch, schickt seine Erbinformationen da rein und dann verändert er das Erbgut eurer Zellen und plötzlich produzieren eure Zellen neue Viren. Also hier ist die Gentechnologie genau das, was der Mensch macht, ist schon in der Natur angelegt und schadet dem Menschen ja häufig. Und dann muss der Körper eben dagegen kämpfen, diese Viren dann vernichten. Es gibt dann auch Phagen, die machen genau dasselbe. Das sind auch so Mikroorganismen. Also die können auch das Erbgut eines Wirts verändern. Und das tun Viren eben auch. Also hier sogar artübergreifend, weil der Virus ist ja nicht dieselbe Art wie der Mensch oder wie ein Tier, sondern es ist eine ganz andere Art, schleust aber seine Erbinformation in unsere menschliche Erbinformation ein. Also das tut jeder Virus, sonst könnte er gar nicht überleben. Und wie gesagt, Phagen tun das auch. Und einige andere Organismen können das auch. Man spricht so von sogenannten transgenen Pflanzen zum Beispiel, weil die Erbinformationen von einer Art aus der anderen austauschen können. Also das heißt, dieser Prozess, den der Mensch künstlich macht, den hat Gott schon lange, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Natur angelegt. So funktionieren manche Arten. Also das heißt, wir sollten jetzt nicht generell sagen, das ist böse oder das ist falsch, aber wir sollten sehr gut danach schauen, was sind die Nebenwirkungen, die so etwas hat. Zum Beispiel ein Ökosystem wird durcheinander gebracht. Oder was sind die Motivationen, die dahinter stehen? Und das kann dann ganz gefährlich sein. Beispielsweise vor 2 Jahren gab es eine neue Diskussion, dass nämlich in Deutschland ein Gentest für Schwangere zugelassen worden ist, an dem man nämlich mögliche Erbfehler des Embryo erkennen kann. Und jetzt wurde das natürlich damit verkauft, dass man sagt, naja, wenn wir diese Erbfehler entdecken, dann können wir ja schon ganz früh mit der Therapie beginnen, vielleicht sogar schon im Mutterbauch. Faktisch passiert das aber deutlich seltener. Was nämlich faktisch passiert ist, wenn die Eltern mitbekommen, mein Kind hat irgendeinen Gendefekt, da hört sich das ganz schlimm an, man weiß auch nicht hinterher, wie das klingt, und dann werden diese Kinder fast alle zu über 90% abgetrieben und getötet. Das heißt, diese Einführung des neuen Gentests hat dazu geführt, dass noch viel mehr Kinder abgetrieben und getötet werden als vorher, weil eben dann die Eltern Angst haben, dieses Kind, wenn das geboren wird, dann geht dem Kind das ganz schlecht und deshalb besser stirbt es. Man hat allerdings auch Untersuchungen gemacht, wenn die Kinder geboren werden und die meisten Gendefekte sind gar nicht so schlimm. Das heißt, da gibt es Einschränkungen, aber nicht so schlimme. Die meisten Eltern, sobald das Kind geboren wird, wollen das Kind nicht mehr töten. Aber das Kind im Bauch in seiner frühen Phase, was man nicht sieht, was man sich nicht vorstellen kann, dann fällt es viel leichter, das Kind zu töten, wenn man so einen Gentest bekommt, als wenn man das lebendige Kind sieht, was dann hinterher geboren ist, wo man merkt, ach, dieser Gendefekt, der ist jetzt nun also auch nicht so schlimm, dass man das Kind deshalb nicht mehr möchte. Und da merken wir, das sind dann auch negative Auswirkungen von Gentechnologie. Also hier geht es ja nur um Gentest. Das heißt, die Gene werden nicht verändert, aber sie werden getestet, ausgelesen. An solchen Sachen sind zum Beispiel die großen Versicherungsunternehmen auch sehr interessiert. Weil große Versicherungsunternehmen, Lebensversicherungsunternehmen, Rentenversicherungsunternehmen, die wollen ja ganz genau berechnen, dass sie Gewinn machen. Und die sind sehr interessiert an euren Genen, die auszulesen. Das heißt, wenn sie die lesen könnten, könnten sie genau sagen, boah, du hast ein großes Risiko, einen Herzinfarkt zu sterben, also ist deine Summe für Lebensversicherung höher. Oder so, also solches berechnet. Oder Krankenversicherung. Du hast Gene für die und die Krankheiten, also musst du mehr Krankenversicherung bezahlen. In Deutschland ist das noch illegal. In den USA gibt es das schon, dass man das macht. Und dann manche Versicherungen auch sagen, ich versichere dich gar nicht mehr. Du hast so viele genetische Risiken, bist mir viel zu teuer, du wirst gar nicht versichert. Und da merken wir, hier wird natürlich das System sozialer Versicherung aufgebrochen. Weil ein Unternehmen, was Geld verdienen will, versichert möglichst nur die Gesunden. Nicht? Die werden vorher getestet, ja, wann dann bekommst du das Geld und musst nichts ausgeben. Und hier merken wir, alleine Gentests können für sehr, sehr viele negative Sachen benutzt werden. Oder Gentests wurden dann schon benutzt, um dann im Antisemitismus, meinetwegen Juden, herauszufinden. Hast du irgendwie in deinen Genen jüdische Gene und dann zack, wirst du getötet. Also gut, manche suchen die heute auch, weil sie dann stolz sind, sagen, oh super, nicht, ich bin jetzt auch aus dem Volk Israel. Aber das kann ja genauso auch in andere Richtungen benutzt werden und wurde es eben auch schon. Oder man bietet in den USA, gibt es erste Geburtskliniken, die bieten gentechnologisch veränderte Babys an. Also erstmal, du kannst aussuchen, willst du ein Jungen oder ein Mädchen? Also das heißt, da wird das Kind nicht mehr auf normalem Wege gezeugt, sondern in vitro, also das heißt dann in der, also künstlich. Und dann werden die Embryonen, die gezeugt sind, genetisch getestet. Und jetzt will man auch noch anbieten, das geht zum Teil schon, aber noch nicht hundertprozentig, dass jetzt auch die Eltern aussuchen können, welche von ihnen gewünschte Eigenschaft das künftige Kind hat. Also ist es besonders sportlich oder ist es besonders hochgewachsen oder hat es lockige Haare oder glatte Haare oder so etwas. Und im Extremfall ist das möglich, man arbeitet auch daran und wer Geld bezahlt, der wird dann möglicherweise in der Zukunft Designerbabys bekommen können, die sehen so aus, wie du das gerne haben willst, also im Großen und Ganzen. Jetzt ist da natürlich einmal, kann man sagen, wie schrecklich. Ja, es wird wahrscheinlich auch, wenn du so eine ganze Klasse von Leuten hast, die gerade wie das Topmodel aussehen, ja, die werden natürlich auch alle genauso schnell aus der Mode kommen. Was ist, wenn 20 Jahre später ist eine andere Figur in Mode, eine andere Haarfarbe in Mode, jetzt hast du alle die falschen, nicht? Und das noch massenhaft. Im Kindergarten gibt es auch Probleme, hast du plötzlich 10 Kinder, die sehen genau identisch aus, nicht? Weil sie alle gleich klug sind, alle gleich gelockte Haare, alle gleich groß, alle und so weiter. Dann heißen die nicht nur alle Kevin, sondern sie sehen auch alle so aus. Nicht? Und dann merkst du, oh, das gibt ein Problem. Und hier ist die Frage, darfst du Menschen verändern, einfach aus Modegründen? Also wenn es um Krankheiten geht, dass genetische Krankheiten verändert werden können mit kleinen Eingriffen, da glaube ich, kann man ernsthaft drüber reden. Wir müssen ja nicht jeden Menschen krank werden lassen, wenn wir eine Möglichkeit haben, da etwas zu verhindern. Aber wenn es darum geht, Eigenschaften, die eher Moden oder Beliebigkeiten folgen, also Menschen versuchen zu gestalten nach unseren Vorstellungen, das halte ich dann schon sehr problematisch, zumal diese Vorstellungen meistens den Kindern auch gar nicht entsprechen, zu Einseitigkeiten führen, sich gesellschaftlich vollkommen stark verändern. Und wir merken ja schon, wie gesellschaftliche Moden mit Ideologien die Menschen kaputt machen können. Und hier hättest du sie auch noch körperlich kaputt gemacht. Also auch hier ist hoffentlich klar, hier ist wieder die Motivation, die dahinter steht. Was machst du mit dem Werkzeug Gentechnologie? Diese Welle, die wir momentan erleben in Deutschland, das ist insbesondere in Deutschland, dass man alle Gentechnologie ablehnt, sehr stark von den Grünen gefordert, nicht, die seit Jahren gegen Gentechnologie, alles soll nur Öko und Natur sein. Wenn du in den USA bist oder auch in weiten Teilen Südamerikas, haben die Leute mit gentechnologisch veränderten Pflanzen gar kein Problem. Weil sie nämlich sagen, ja, hey, ein Mais, der mir zweimal so viel Ertrag bringt, ja, warum soll ich den nicht anbauen? Und wenn ich den esse, passiert mir auch nichts und dem Vieh auch nichts. Und das ist auch so, passiert da nichts Messbares. Also wir sollten auch keine falsche Angst schüren vor wissenschaftlichen Veränderungen und Fortschritt, auch bis in die Genetik hinein. Denn ich habe euch ja gesagt, Genetik gibt es seit eh und je, nämlich mit Züchtung. Und zwar riesige Veränderungen, wenn ihr euch den Wolf oder den Hund anschaut, den Pekinesen, da merkt ihr, es ist fast gar keine Ähnlichkeit mehr. Das ist alles von herkömmlicher Gentechnologie über Züchtung, die in der Bibel nicht verboten wird. Also deshalb, ich glaube, wir sollen nicht sagen, generell ist jede Veränderung von Pflanzen und Tieren verboten. Der Mensch hat hier von Gott Möglichkeiten bekommen. Gott hat sie auch in die Schöpfung reingelegt, weshalb Viren und Phagen das ja sowieso da eh und je machen. Und wenn der Mensch das jetzt versteht, wie das funktioniert, kann er das auch einsetzen. Aber immer aufpassen, was sind die möglichen Nebenwirkungen und die detailliert untersuchen, ehe man so etwas macht. Genau auch überlegen, welche Motivationen dahinter stehen. Sind da böswillige Motivationen, weil man möglichst viele Menschen töten will? Oder weil man die Kinder so gestalten will, wie es einer Modevorstellung entspricht? Dann müssen wir sagen, ist die Sache von vornherein falsch und damit auch sündig. Und deshalb, wir müssen genau hinschauen, nicht das Werkzeug an sich in den Himmel loben oder verteufeln, sondern sehen, dieses Werkzeug kann sinnvoll eingesetzt werden, kann auch wirklich dazu dienen, dass viele Menschen auf der Welt nicht mehr hungern müssen, weil man, was jetzt schon passiert, in Regionen Getreide anpflanzen kann, wo das früher nicht möglich ist, weil das Getreide schneller wächst. Und früher war da zu wenig Sonne und jetzt wächst es schneller. Hier würde ich keinen guten Grund sehen, das nicht zu machen, nur weil wir pauschal irgendeine Technologie ablehnen, aber eben genau hinschauen, was es bewirkt, damit mögliche Fehler nicht passieren, die hinterher Menschen und Tiere und Pflanzen gefährden, nicht im Sinne Gottes sind. Ja, damit ist die Stunde vorbei. Und ich hoffe, dass ihr einige Sachen mitnehmen konntet. Für manche vielleicht noch so ein Crashkurs überhaupt in, was ist das jetzt mit Erbgut und Genen und all diesen Sachen. Ich hoffe, dass die meisten Sachen verständlich waren. Ich bin ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gegangen. Aber dass auch am Ende so ein paar Grundprinzipien klar sind und ihr euch nicht so schnell in Extreme hineinflüchtet. Also entweder super toll alles, wir müssen das alles machen und morgen sieht die Welt ganz anders aus als heute. Und auch nicht in das andere. Alles, was an moderner Technologie, gerade an Gentechnologie ist, ist per se schlecht, einfach weil es uns unheimlich ist oder weil wir es nicht verstehen. Das ist keine gute Lösung, sondern wenn, dass man genau hinschaut, sofern wir überhaupt Einflussmöglichkeiten haben, was wir haben, wo wir unsere Meinung sagen oder was wir kaufen oder was wir wählen oder sonst was, da haben wir einen gewissen Einfluss darauf. Aber sowas passiert natürlich heute global, weil zum Beispiel in Basel, wo ich studiert habe, das sind die großen Schweizer Chemiefirmen, also Ciba, Geige, Hoffmann, La Roche und so weiter. Und die haben dann immer Niederlassungen gehabt in drei Ländern. Das war ja gerade im Dreiländereck, in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich. Und wenn ein Land bestimmte Forschung nicht zugelassen hat, dann haben sie das halt verschoben, 20 Kilometer weiter ins nächste Land. Also wir müssen uns auch keine Illusionen machen. Unsere Meinung und Entscheidung, die hat relativ wenig Auswirkungen. Wir sollten sie also nicht zu schwer nehmen. Und trotzdem ist es gut, dass wir uns Gedanken darüber machen, wenn wir Sachen nutzen oder unsere Meinung sagen. sagen, auch wenn wenige Leute nach unserer Meinung fragen, aber einfach um Sachen einordnen zu können, um nicht zu schnell manipuliert zu werden von irgendwelchen YouTube-Videos oder Politikern oder auch von der Industrie, die ihre Interessen dabei verfolgt. Jeder hat so seine Interessen und da gibt es auch die Ökoindustrie, die will dagegen kämpfen, weil sie will, dass du Ökogetreide kaufst. Das ist dann auch wieder ein finanzielles Interesse, also wir müssen manchmal erkennen, was steht dahinter, was sind wirkliche, sachliche Argumente, was sind auch biblische Argumente oder wo wird dann ideologisiert, Weltbilder verkauft. Ja gut, jetzt, soweit es mich betrifft, könnten wir eigentlich gleich übergehen für Ergänzungen oder Rückfragen. Vielleicht seid ihr auch gekommen heute mit ganz spezifischen Fragen, die ich vielleicht nicht angesprochen habe, dann sagt das doch. Also Rückfragen, von mir aus können wir auch gerne noch dann Rückfragen aufgreifen vom letzten Mal, falls ihr euch da nicht getraut habt, weil das so ein Bildschirm war, so ein bisschen distanziert. Also bei Organtransplantation könnt ihr auch gerne noch was aufgreifen, aber sonst eben Gentechnologie. War irgendwas unklar, wo ich jetzt was ausgedrückt habe, als selbstverständlich vorausgesetzt habe und das ist gar nicht selbstverständlich, dann fragt nach. Ich erkläre euch das gerne auch mit möglichst einfachen Worten. Und oder auch bei der Anwendung oder wo euch Gentechnologie bisher begegnet ist. Also ihr könnt gerne eure Meinung sagen, Fragen stellen oder auch da, wo es unklar war, dann könnt ihr gerne Rückmeldung geben, dass ich das noch etwas genauer erkläre. Ja, bitteschön, wer möchte hier etwas fragen oder sagen?
Ich habe eine Frage. Stichwort Patientenverfügung. Können Sie in etlichen Sätzen sagen, vor was wir den Finger weg abhalten sollen, was wir nicht sollten tun. Zum Beispiel Blutspende, das haben Sie gesagt, das ist gut. Und von was sollen wir Abstand halten?
Ja, also in eine Patientenverfügung kann man ja mehrere Sachen eintragen. Es gibt, muss man jetzt auch noch sehen, es gibt unterschiedliche Papiere. Es gibt dann zum Beispiel auch eine Vorsorgevollmacht oder so etwas. Also man kann Papiere ausfüllen für den Fall, wenn ich selbst nicht mehr ansprechbar bin, dass ein anderer in meinem Namen meine Geschäfte weitermachen kann. Das finde ich durchaus hilfreich und sinnvoll, weil ihr müsst wissen, dass unsere Rechtsprechung sonst so ist, dass selbst bei Ehepartnern darf nicht einfach der eine Ehepartner über den anderen bestimmen, wenn der jetzt ins Koma fällt oder schwer krank ist oder so. Das darf er nur, wenn er da eben so eine Vorsorgevollmacht hat. Dasselbe gilt, wenn jetzt einer dement ist. Plötzlich wird ein Partner dement. Ja, was willst du jetzt machen? Das Konto gehört ja zusammen. Jetzt musst plötzlich da du den Richter fragen, wie du dein Konto führen darfst. Also das heißt, so eine Vollmacht auszustellen, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, wer für mich entscheiden darf, das ist all jedem zu empfehlen. Weil sonst kannst du hinterher große Probleme haben. Und dann wird irgendjemand vom Gericht dafür bestellt und beauftragt, für dich zu entscheiden. Und das ist dann auch vielleicht gar nicht in deinem Interesse. Da hoffen wir ja mehr, dass dann der Ehepartner oder jemand anders, den wir da eintragen können, diese Entscheidung treffen kann. Und dann gibt es eben eine Patientenverfügung und da können sehr unterschiedliche Sachen drinstehen. Es gibt dann vorgefertigte Patientenverfügungen von unterschiedlichen Bereichen. Krankenkassen geben das heraus oder andere Stiftungen und so. Die braucht man dann nur noch unterschreiben. Das ist erstmal schlecht, weil da hat man zwar keine Arbeit damit, aber man muss sich ja erstmal grundsätzlich auseinandersetzen, was unterschreibt man denn da eigentlich? Was steht da genau drin? Eine Patientenverfügung soll den Willen des Patienten ausdrücken, wenn er den selbst nicht äußern kann, also nicht nur zu sagen, ein anderer entscheidet für mich, sondern ich will selbst, solange ich gesund und fit bin, darüber entscheiden, welche Therapien will ich haben und welche will ich nicht haben. Hier muss man natürlich auch sehen, es gibt in der Medizin bei uns Grenzen. Also das heißt, wenn du bestimmte Sachen forderst, die gegen das Ethos der Medizin sind, dann darf der Arzt das nicht machen. Also, weil der Arzt ist verpflichtet, dein Leben zu erhalten, zu schützen, erst einmal. Deshalb, wenn du ihm sagst, also, wenn ich 60 bin und krank werde, dann bitte tötet mich. Das ist verboten in Deutschland, das geht nicht. Also, das heißt, bestimmte Sachen sind generell nicht erlaubt. Aber du darfst sagen, dass du bestimmte Therapien nicht haben darfst. Für dich, wenn das für die Kinder ist, ist das wieder eingeschränkt. Also es gibt ja zum Beispiel die Zeugen Jehovas bei Blutspenden, die sagen, auch für ihre Kinder, minderjährigen Kinder, die sollen kein Blut gespendet bekommen. Theoretisch haben ja die Eltern auch die Entscheidungsfreiheit für die Kinder. Praktisch ist das häufig so, dass sie dann vom Gericht entmündigt werden, weil man sagt, aber im Interesse der Kinder ist es ja nicht, jetzt zu sterben, weil sie keine Bluttransfusion haben. Also entmündigt man die Eltern, der Staat entscheidet, du darfst die Blutspende geben und danach bekommen die Eltern dann die Entscheidung wieder zurück. Und ich kenne keine Zeugen Jehovas Eltern, die dann nicht froh waren, dass ihr Kind doch überlebt hat. Nur sie konnten dann vor den Zeugen Jehovas sagen, wir haben alles unternommen, keine Blutspende, aber der böse Staat hat es doch gemacht. Ach, unser Kind überlebt doch, und also sind wir alle froh. Also so macht man das dann irgendwie auch ein bisschen unbefriedigend, aber so läuft das dann häufig. Jetzt zu sagen, was genau in eine solche Patientenverfügung reinkommt, dafür brauchen wir mindestens eine ganze Stunde oder länger, weil umso detaillierter eine Patientenverfügung, umso besser. Weil wenn man nur pauschal sagt, zum Beispiel, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann weiß ein Arzt gar nicht, was soll er denn jetzt tun oder nicht. Und du weißt auch nicht, was willst du eigentlich. Also bist du beispielsweise beim Autounfall und du hast einen Herzstillstand, bist aber eigentlich noch relativ fit und jetzt ist gerade ein Sanitäter da und der würde jetzt auch deine Papiere lesen. Da steht dann keine lebensverlängernden Maßnahmen, also da lässt er dich sterben. Aber vielleicht würde die Herzmassage dazu führen, dass du noch 20 Jahre lebst, ohne große Probleme. Da muss man jetzt überlegen, ja, was genau willst du und was willst du nicht? In welchem Stadium der Krankheit, mit welcher Aussicht und so weiter? Das heißt, umso genauer eine Patientenerklärung ist, umso mehr ist sie hilfreich. Heute sind Ärzte daran gehalten, sich nach Möglichkeit an diesen Patientenerklärungen zu orientieren, es sei denn, deutliche medizinische oder ethische Gründe sprechen dagegen. Also deshalb, wenn ihr eine Patientenerklärung macht, lasst euch vorher genau beraten, was für häufige Risiken gibt es, was für häufige Erkrankungen, für häufige Therapien, wo ihr nicht mehr ansprechbar seid und welche wollt ihr aus welchen Gründen nicht. Wenn ihr eine Therapie ablehnt, weil ihr gerne sterben wollt, dann ist das biblisch illegitim. Und zwar einfach, weil wir sollen nicht über unser Leben bestimmen. Und wenn ich jetzt den Arzt indirekt beauftrage, mich sterben zu lassen oder gar zu töten, ist das deutlich illegitim, denn wir haben keine Vollmacht, darüber über Leben und Tod zu entscheiden. Aber wenn es eine unsinnige Methode gibt, eine, die mehr Schmerzen und Schaden hervorruft, als sie hilft, dann dürfen wir die natürlich auch als Christen ablehnen. Und genauso zwischen diesen Polen, also was ist vernünftig und sinnvoll, in welcher Phase der Krankheit, in welchem Gesamtzustand ist der Gesundheit, das kann man dann in einer Patientenerklärung festlegen. Aber das geht nicht pauschal, weil wie gesagt, lebensverlängernde Maßnahmen ist viel zu pauschal. Das hinterher kommt vielleicht was ganz anderes raus, als ich will und vielleicht auch etwas anderes, als was geistlich legitim ist. Also wenn, muss man sich genau auseinandersetzen, welche häufigen Erkrankungen gibt es, welche häufigen Methoden gibt es, welche Aussicht auf Erfolg hat das, welche Nebenwirkungen hat das und so weiter und dann das Eintragen. Dafür braucht man medizinische Betreuung und Beratung und ihr solltet dann alle 5 bis 10 Jahre spätestens diese Patientenerklärung aktualisieren. Einfach deshalb, weil es kann sein, dass sich eure Meinung verändert hat. Es kann auch sein, dass die medizinische Forschung sich verändert hat und eine Methode, die vor 10 Jahren unsinnig oder hochrisikoreich war, heute Routine ist und heute würdet ihr sie akzeptieren. Jetzt hast du aber vielleicht eine 20 Jahre alte Patientenerklärung, weil du sie mit 50 gemacht hast und mit 70 wird sie aktuell und da steht dann drin, nein, die Behandlung will ich nicht und man lässt dich sterben, obwohl diese Behandlung zwischenzeitlich vollkommen risikolos ist. Und heute würdest du sagen, ich will sie haben. Also eine Patientenerklärung muss man immer wieder aktualisieren, entsprechend der eigenen Auffassung und auch entsprechend der medizinischen Forschung. Und da muss man sich auseinandersetzen, was ist jetzt biblisch nicht legitim? Gibt es da irgendwelche Methoden, die nicht legitim sind? Und da gibt es natürlich ein paar, wo wir sagen, nee, das wollen wir jetzt in keinem Fall. Aber es gibt dann auch andere, die einfach medizinisch nicht sinnvoll sind, weil sie den Patienten nur noch quälen, aber keine Aussicht auf Besserung und so weiter haben. Und die sollte man dann streichen oder kann sie streichen, wird ja kein Christ gezwungen. Also deshalb, Patientenerklärung ist gut, aber man muss sie sachgerecht ausfüllen und dafür einige Beratung vorher haben, damit man auch wirklich das verneint, was aus ethischen oder persönlichen Gründen nicht kommen soll und nicht Pauschalaussagen macht. Aber solch eine Verfügungsvollmacht, die sollte man in jedem Fall haben, also dass dann ein anderer für mich entscheiden kann, wenn ich selbst nicht mehr dafür in der Lage bin. Ja, das war jetzt eine kurze Antwort. Wenn wir ins Detail gehen, müsste das natürlich noch viel umfangreicher sein. Ja, noch andere Rückfragen oder Meinungen oder Unklarheiten, dann sagt das doch gerade.
Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja die Sache mit den Tieren angesprochen, dass zu Zeiten der Schöpfung viele Tiere gar nicht existiert haben, die heutzutage existieren. Jetzt gibt es ja die Theorie oder die These der Kreationisten, dass es zu Zeiten Noahs eine gewisse Anzahl an Tieren gab, die es aber heute auch nicht mehr gibt, aus denen die ganzen Tiere heute hervorgerufen sind, welche aber deutlich weniger waren als die, die wir heute haben. Würdest du sagen, dass das so eine These ist, wo du sagen kannst, okay, durch die Gentechnik nach und nach ist das so entstanden und da könntest du mitgehen?
Ja, dass ja diese Idee der Grundtypen, so wird das da meistens genannt, dass es also Grundtypen gab, also meinetwegen hundeähnliche oder wolfsähnliche Tiere, und aus denen hat sich da eine ganze Gruppe von verschiedenen Tierarten herausentwickelt. Immerhin, was wir beobachten können, ist, dass sich viele Tierarten auch heute in der Natur ohne Eingriff des Menschen ausdifferenzieren. Wenn der Mensch eingreift, differenzieren sie sich noch mehr aus. Also wenn ich dann etwas nehme, was historisch nachweisbar ist, wie der Hund, dann wissen wir, also historisch wissen wir auch, der Hund ist aus einem wolfsähnlichen Tier gezüchtet worden oder mehreren wolfsähnlichen Tieren. Und heute haben wir ja riesige Bandbreite von der deutschen Dogge bis zum Pekinesen, so ganz unterschiedlich groß, schnell und so weiter. Und hier hat der Mensch etwas gemacht, hat also Eigenschaften der Tiere auseinandergezüchtet, die irgendwo drin waren und durch Mutationen noch so ein bisschen weiter nachgeholfen. Und da merken wir, es ist eine große Bandbreite ganz verschiedenartiger Tiere rausgekommen, was ursprünglich zusammengehörte. Diese Beobachtung, die auch in der Natur vorkommt, nur nicht so extrem, die lässt durchaus diesen Rückschluss zu, dass es eben zur Zeit von Noah oder auch noch davor so Grundtypen von Lebewesen gab, die sich hinterher ausdifferenziert haben, was punkto Gentechnologie bedeutet. Hier wäre eine Art natürlicher Gentechnologie hatte stattgefunden, dass nämlich aus Wesen mit der Zeit durch äußere Einflüsse, genetische Veränderungen ganz unterschiedliche Tiere geworden sind. Also in gewissem Rahmen natürlich. Also das heißt, das würde jetzt nicht erklären, dass aus einer Schlange eine Schnecke wird oder sowas, aber dass eben innerhalb einer bestimmten Gruppe von Tieren sich dann unterschiedliche Arten herausbilden. Und das ist etwas, was man heute durchaus beobachten kann.
Okay, danke.
Ja. Hängt ja auch mit dieser Gentechnologie zusammen, aber dann eben Gentechnologie, wie sie von Gott geschaffen, schon in der Natur angelegt ist und auch vorkommt, was ja eines meiner Argumente war.
Hallo, ich habe mal eine Frage, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Vor ein paar Monaten hatte ich da ein Problem, ich habe es immer noch, ich habe es bisher aufgegeben. Ich habe nämlich versucht, von meiner Hausärztin und dem Impfzentrum Informationen einzuhalten, was die Impfung angeht gegen SARS-CoV-2. Und man braucht ja Basisinformationen so ein bisschen, ob man sich jetzt impfen lassen möchte oder nicht. Und sowohl die Hausärztin konnten mir keinen Beipackzettel geben, weil die kommt in großen Kartons, sagt sie, ja, das hat sie nicht, sagt sie. Dann wurde mir ins Zentrum gegangen und habe gefragt, ob die was haben. Ich sollte bei Google nachgucken. Und nein, sage ich, kriege ich auch keine Informationen richtig. Ich brauche einen Arzt oder jemanden, der mir das erklären kann, wie diese Impfungen entstanden sind, ob da Zellinformationen von abgetriebenen Föten jetzt von Menschen genommen worden sind. Seit den 70er Jahren gibt es ja diese Forschung auch an abgetriebenen Föten wohl, bei biologielehrbuch.de kann man das ja auch nachlesen. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern sind diese Impfungen zurückzuführen auf Forschung an Embryonen?
Das ist jetzt eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, in Form von der Corona-Impfung, nicht? So wie das da der Hintergrund ist. Und einerseits, hast du jetzt, glaube ich, gesagt, wie ist das mit gentechnologischer Veränderung, was ja das Thema wäre. Das andere ist dann, wie das bei Embryonen ist. Da weiß ich nicht, wie ist das bei euch in der Gemeinde? Wie diskutiert ihr darüber oder nicht? Oder sollen wir das Thema aufgreifen oder nicht? Okay, können wir gerne im Privaten. Warum? Ich kann natürlich etwas dazu sagen, nur es ist nicht genau das Thema des Abends und ich weiß auch, dass manche Christen da sehr engagiert sind, weshalb dann jede Diskussion sofort erstickt, weil es nur ein richtig und ein falsch gibt und dann hilft das gar nicht mehr weiter. Ja, aber natürlich kann man sich damit auseinandersetzen, natürlich gibt es da auch durchaus hilfreiche Informationen dazu, aber dann können wir gerne nachher noch darüber sprechen, das in diesem Fall genauer angehen. Ja, noch andere Fragen, Rückmeldungen? Also sowohl was Organtransplantation angeht, als auch Gentechnologie, die ja in vielfältigen Bereichen eingesetzt wird, wie ich euch das gezeigt habe. Wenn das alles klar ist, ja, dann bin ich ja super froh. Dann gehe ich davon aus, zumindest dass verständlich von mir geäußert worden ist, was Gentechnologie ist und wie wir sie aus christlicher Sicht einordnen können mit vernünftigen Argumenten, auch mit biblischen Argumenten. Also da hinten meldet sich jemand, ja, wenn ich das richtig sehe. Sonst wollte ich mich gerade schon sagen, naja, also jetzt ist ja die Runde ja vorbei, aber wenn hier Fragen sind, stellt die. Das ist ja mit Ziel der Sache heute Abend.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage zur Organspende oder eher die ganze Geschichte um Hirntod und so. Und zwar könnte man ja auch argumentieren, so wenn Gott mein Leben sowieso in der Hand hält, könnte ich auch alle Maschinen ausschalten. Wenn die Ärzte sagen, man ist Hirntod und wenn Gott will, dann werde ich weiterleben, weil das Herz doch genug Aktivität hat oder das Hirn, um den Herzrhythmus zu steuern, und wenn nicht, dann nicht. Wäre das sinnvoll oder nicht?
Entschuldigung, ich habe jetzt akustisch noch nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt verstanden, um Hirntod ging es und man kann das Herz herausoperieren. Aber jetzt, wo war die Frage oder war das nicht?
Na, also ob es Sinn oder, also man könnte ja argumentieren, so, wenn man Hirntod ist, nimmt man alle Maschinen runter und sagt, wenn Gott das Leben erhalten will, wird er es so oder so tun, unabhängig von den Maschinen. Also wenn jetzt eine Lungenmaschine angeschlossen ist, bei Beatmungsmaschine sagt man, ich möchte das nicht, zum Beispiel auch in der Patientenverfügung oder die Angehörigen bestimmen das und sagt, wenn Gott das will, wird er mich auch so am Leben erhalten, weil der Hirnstamm wahrscheinlich ja noch so aktiv ist, dass das Herz schlägt.
Ja, das kann man durchaus machen. Allerdings, wenn man so ein Argument anführt, dann sollte man es auch konsequent anführen. Also das sollte man auch sagen, okay, jetzt habe ich Krebs, ich mache keine Krebstherapie, Gott könnte mich sowieso am Leben erhalten. Oder ich habe Lungenentzündung oder deine Kinder haben Lungenentzündung. Was ihr vorkommt, ich nehme keine Antibiotika, weil Gott kann ja auch meine Kinder so am Leben erhalten. Oder du hast Diabetes, ich nehme keine Insulin, weil Gott kann mich so am Leben erhalten. Also wenn ich das Argument anfüge, darf ich es ja nicht nur auf Hirntote anwenden, sondern müsste es dann allgemein anwenden. Und da kenne ich kaum einen Christen, der das konsequent tut oder bejaht. Weil die meisten Christen sagen, naja, also nein, hier ist ja die Therapie schon gut, hier will ich ja nicht darauf vertrauen, dass Gott irgendwie übernatürlich eingreift. Biblisch müssen wir auch sehen, es wird uns nirgends in der Bibel beauftragt, dass ein künstlicher Eingriff des Menschen zur Erhaltung des Lebens falsch sei. Also was wir einfach sagen müssen, sondern der Zufall, das ist Gott. Nein, wenn der Mensch die Möglichkeit hat, Leben zu erhalten, dann finden wir in der Bibel immer, du sollst es tun. Also im ganz einfachen Bereich, da wird ja sogar gesagt, wenn ein Hungernder an deine Tür kommt, dann sollst du nicht sagen, sei gesegnet, wenn Gott dich speisen will, dann wirst du schon zu essen finden. Sondern du sollst ihm zu essen geben. Oder der barmherzige Samariter, der soll nicht sagen, ja, wenn Gott will, dass du weiterlebst, ja, dann wirst du schon bald wieder aufstehen, das wird schon klappen. Wenn du stirbst, dann will Gott das auch. Das wäre eher ein Fatalismus, der unsere Tatenlosigkeit entschuldigt und das wäre falsch ethisch. Also wir sollen, wenn wir können, Leben erhalten. Und wir sollen nicht, wenn wir auf Lebenserhaltung verzichten, sagen, na jetzt ist es Gottes Sache. Also das heißt, im Alltag überall sorgen wir dafür, dass unser Leben erhalten wird. Wir also ernähren uns gesund und nehmen noch Vitamine und Vorsorgeuntersuchungen und das Bein lassen wir schienen und gegen Lungenentzündung nehmen wir Antibiotika, aber nur in bestimmten Phasen, das aber jetzt nicht. Das ist dann inkonsequent. Also das heißt, man kann das Argument anführen, wenn man es anführt, müsste man es aber auch konsequent umsetzen und sagen, überall, wo der Mensch eingreift, sollten wir die Entscheidung Gott überlassen. Also nichts mehr tun, was Gesundheit erhält. Das hat man ja früher gemacht, weil man die Möglichkeit nicht hatte, wird dann dazu führen, dass die Lebenslänge deutlich sinkt, wird auch dazu führen, dass die Hälfte eurer Kinder stirbt, bevor sie erwachsen sind. Denn das war, bevor man medizinisch eingegriffen hat, weil es alle möglichen Erkrankungen gab, die Kinder bekommen haben, an denen sie gestorben sind. Ich glaube, dass das für die meisten nicht wirklich wünschenswert wäre, also dieses Prinzip zu verallgemeinern. Ja, noch Fragen oder Meinungen oder Anmerkungen oder so? Also ich habe ja das letzte Mal auch über Hirntod und so weiter gesprochen, das bezog sich ja darauf und jetzt muss jeder natürlich vor seinem Gewissen entscheiden, was er macht. Nur eben die Argumente sollten wir uns deutlich überlegen, wie wir etwas begründen, ob das jetzt wirklich eine gute Begründung ist und ob das auch eine in sich stimmige oder logische oder biblische ist oder ob das dann mehr einfach eine pragmatische ist. Wir wollen ein gewisses Ergebnis und dann argumentieren wir dafür. Das ist dann meistens schlecht. Tja, wenn hier keine Meldungen mehr sind, meinethalben können wir auch sagen, wir machen hier Schluss. Und wer das gerne will, der kann hinterher auch noch zu mir kommen und wir können dann noch miteinander sprechen, wie die Sache jetzt bei den Embryonen und so weiter, können wir auch gerne uns noch weiter unterhalten. Es sei denn, hier streckt noch jemand die Hand hoch, so im letzten Moment, nicht? So erster zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dann, ja, ich sehe jetzt keinen, dann lassen wir das doch einfach dabei und ich werde gerne zum Abschluss noch mit euch beten. Das ist ja hier auch. Ah, macht ihr noch? Ah, ja, gut, dann nachher noch beten, dann jetzt nicht direkt. Also dann Angebot für Gespräch. Dann stelle ich hier noch mal kurz vor, wenn ihr daran interessiert seid. Hier ist mein neuestes Buch über zwei ethische, ich meine durchaus wichtige Themen, nämlich die Frage der Abtreibung und die Frage der Sterbehilfe, mit der wir auch alle heute konfrontiert sind, die von der Politik stark gefordert wird. Wenn euch da interessiert, also medizinische Hintergründe, biblische und so weiter, auch mit praktischen Hilfestellungen für Seelsorge, dann könnt ihr da gerne ein Exemplar mitnehmen. Und und solltet mir 5 Euro da lassen, liegt hier vorne auf dem Stuhl. Das hier kennen wahrscheinlich viele von euch, nenne ich trotzdem hier nochmal Helden des Glaubens Band 2 mit Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte, die sehr erbaulich und hilfreich und unterhalten sein können. Könnt ihr gerne für 10 Euro mitnehmen. Und hier habe ich noch ein Exemplar von meinem Buch über Gender. Da habe ich noch so einen, die verschenke ich heute. Da sind so ein paar, falls ihr das gerne lesen wollt, sind hier vorne ein paar Exemplare, die könnt ihr gerne geschenkt mitnehmen. Und wie gesagt, mit Fragen könnt ihr gleich zu mir kommen.